Hört ihr mich oder noch nicht? Das glaube ich noch nicht genau zu hören, ja? Wir arbeiten dran. Ist jetzt da? Könnt ihr mich hören? Das ist gut, wunderbar. Bald wird er kommen, welch herrlicher Tag, hat unsere Gruppe hier vorne gesungen. Manche haben mitgesungen. Und das ist eine Realität. Es wird so kommen. Vieles finden wir vielleicht nicht so angenehm, drüber nachzudenken. Zum Beispiel über das Sterben redet kein Mensch gerne. Und doch ist das eine Realität. Wenn ich mit meiner Frau irgendwo essen gehe, reden wir nicht über Sterben, wir reden über andere Dinge. Und doch ist es eine Realität. Und heute möchte ich euch über eine Realität mit informieren, was Gott den Menschen zu sagen hat. Und ich will euch sagen, dass für mich das das Lieblingsthema meines Lebens ist. Ich habe ein Haus, eine wunderbare Frau und wunderbare 4 Kinder. Auch darüber rede ich gerne. Aber es gibt nichts, was ich so gerne mache, wie dass ich von Jesus weitererzähle. Das ist die schönste Botschaft, die Menschen in den Himmel bringt. Und ich freue mich, euch jetzt hier begrüßen zu können. Leider sind nicht alle Täuflinge hier. 3 Täuflinge dürfen jetzt aus Corona-Gründen, weil sie Kontakt irgendwo hatten, nicht hier sein. Die sind nicht erkrankt, aber da ist ja diese Vorsichtsmaßnahme. Ja, sonst wären hier 9 gestanden. Aber gut, dann nehmen wir das so an, als gegeben. Liebe Freunde, wir Menschen finden uns eigentlich ganz okay, oder? Also wenn ich so an mich denke, ich finde mich total in Ordnung. Ich finde mich auch sehr gut. Hin und wieder bin ich mit meiner Frau nicht gleicher Meinung. Sie ist der Meinung, da stimmt was nicht und ich finde mich immer noch super, nicht? Aber ich will euch etwas sagen, was es alle betrifft. Gott sagt, wir sind nicht super. Es ist anders. Zwischen Gott und uns Menschen ist eine Mauer. Und diese Mauer sind unsere Sünden vor Gott. Und wisst ihr, das ist auch so in der Ehe beispielsweise. Wenn ich mit meiner Frau mich nicht gut verstehe, dann haben wir dicke Luft. Da kannst du nicht über Blumen reden. Da kannst du fast über nichts reden, bis das geklärt ist. Ja, da ist so dicke Luft. Und zwischen dem heiligen Gott und uns Menschen ist eine Mauer. Und diese Mauer ist die Sündenmauer. Und deswegen kann der heilige Gott nicht Gemeinschaft mit uns haben. Ist nicht möglich, weil er heilig ist. Und wir alle Menschen befinden uns hinter dieser Mauer. Alle, ob es Reiche sind, ob es Arme sind, ob es gebildete Leute sind oder ganz einfache Leute. Es können Leute sein, die katholisch sind, es sind evangelische Leute, es sind atheistische Leute, wissenschaftsgläubige Leute. Es können Muslime sein, es können Hinduisten sein. Alle befinden sich hinter dieser Mauer, egal welcher Couleur Menschen sind. Weil die Bibel sagt, wir alle sind Sünder. Alle, ohne Ausnahme. Und wenn wir super ehrlich sind, müssen wir es auch zugeben. So sagt es auch die Bibel. Aber jetzt kommt die andere Seite. Gott ist auch Liebe. Und er hat nicht nur so einen Hang zur Freundlichkeit und ist nicht nur ein bisschen liebevoll, sondern er ist die Liebe in Person. Und jetzt gibt es ein göttliches Dilemma. Da ist Gott im Himmel und er kann nicht mit den Menschen, weil sie Sünder sind. Es geht nicht. Ich will mit meiner Frau reden, geht aber nicht, bis ich nicht mein Verbrechen, was ich begangen habe, ja, bekannt habe und um Entschuldigung gebeten habe. Vorher kannst du mit ihr schlecht Kaffee trinken. Und mit Gott kannst du nicht in Gemeinschaft kommen, so wie du bist. Es ist nicht möglich. Wir sind in Sünden geboren, sagt die Bibel. Ich habe meinen Kindern nicht beigebracht zu lügen und sie können es wunderbar. Das ist in uns drin. Ja? Und jetzt ist es ein Problem. Wie kann ein heiliger Gott Gemeinschaft haben mit einem sündigen Menschen? Wie geht das denn? Und dann hat er einen Plan. Er hatte den Plan, Gott besteht ja aus 3 Personen und die sprechen miteinander und sagen, wie kriegen wir das denn hin, dass wir Gemeinschaft haben mit den Menschen, die von uns nichts wissen wollen, die in ihrer Sünde uns den Rücken zugekehrt haben beim Sündenfall. Und dadurch haben alle Menschen die Sünde weiter vererbt bekommen. Und dann sagt der Vater zu seinem Sohn Jesus, du gehst auf die Erde und du wirst Mensch und du gehst ans Kreuz und du bezahlst mit deinem Leben für die Sünden der Menschen. Und jeder, der das glaubt, dass du ans Kreuz gegangen bist, den lasse ich in den Himmel, die anderen nicht. Und so ist Jesus ans Kreuz gegangen, um meine Sünden zu bezahlen. Und das sind sehr viele, liebe Freunde. Wissenschaftler haben ausgerechnet, der durchschnittliche Mensch lügt 200 Mal am Tag. Finde ich viel. Wenn du wieder denke ich lüge dreimal die Woche. Da bin ich ja überdurchschnittlich, nicht? Aber ich weiß nicht. Man sagt, wie geht's? Gut. In Wirklichkeit will ich gar nicht drüber reden, wie es mir geht. Ja? Und man zieht ein Lächeln auf, innerlich ist einem überhaupt nicht nach Freundlichkeit. Das sind ja alles irgendwelche anerzogenen oder angeeigneten, Unwahrheiten, die so in uns sind. Und deswegen sind wir Sünder vor Gott. Und Gott kann nicht mit uns. Und wisst ihr, früher war es so, wenn ich gestohlen habe, und das habe ich sehr viel, ja, ich war ein Dieb, ich konnte gar nicht mehr anders. Und wenn ich gestohlen habe und dann wusste, ich muss das in Ordnung bringen, dann war ich verpflichtet, ein Lamm zu nehmen von meiner Weide, ja, aus meiner Herde, das Beste, was ich habe. Und dann musste ich damit zum Priester gehen und dann musste ich meine Hand auf seinen Kopf legen und dann schlachtet der Priester dieses Lamm und dann wird das geopfert, damit meine Sünden vor Gott vergeben werden. Also das Lamm musste sterben, weil Andreas gestohlen hat. Das war immer so gewesen. Aber jetzt müssen wir es nicht mehr machen. Denn Jesus ist das Lamm Gottes. Er wurde Mensch und er ging ans Kreuz, um stellvertretend für uns zu sterben, damit ich nicht Schuld habe vor Gott. Und seitdem gibt es keine Opfertiere mehr. Es gibt Religionen, die das weitergemacht haben, einfach weil sie nicht verstanden haben, dass es das Lamm Gottes gibt. Deswegen machen sie es weiter. Aber für Christen ist eins klar. Jesus ist ein für alle Mal gestorben und da muss nicht mehr ein Opfer gebracht werden, denn Jesus starb am Kreuz für meine Sünden, damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Er hat uns die Tür zum Himmel geöffnet und er sagt, ich bin die Tür. Ich bin die Tür. Und wer durch mich eingeht, der wird leben. Und deswegen sagt Jesus auch, geht ein in diese enge Pforte. Welch eine Einladung vom Schöpfer. Er sagt, geh durch diese Tür. Und er sagt, wer durch mich eingeht, durch diese einzige Tür, die es gibt, der wird zum Leben kommen, zum ewigen Leben. Gestern war mein Nachbar am Baumfällen, das fällt mir gerade ein, und dann blieb dann ein schwerer Ast in den Bäumen hängen und dann haben wir da mit dem Pfeil und Bogen eine kleine Schnur drüber geschossen, eine lange Schnur durchgezogen und dann runtergerissen. Hat er sich herzlich bedankt dafür, vielen Dank, Andreas, und so weiter. Und dann sagt er, weißt du, ist ja schlecht, wenn man da so unterm Baum hergeht, wenn das Ding dann runterfällt, dieser Ast, dann ist man ja tot, man lebt ja nur einmal. Und sage ich ihm, weißt du, man lebt nur einmal auf dieser Erde, aber weißt du, dass du ewig lebst, weißt du das? Und sagt er, ich weiß es nicht. Ich will euch was sagen. Ich weiß, dass er nicht an Jesus glaubt. Denn Jesus hat gesagt, du lebst ewig. Jeder von uns lebt ewig. Ja, unser Leib wird alt und wir sterben. Aber unsere Seele ist auf die Ewigkeit angelegt. Die Frage ist, wo wirst du die Ewigkeit zubringen? Beim Herrn oder in der Verlorenheit? Das ist die Frage. Aber dass wir ewig leben, sagt Gott in seinem Wort. Und Jesus lädt ein und sagt, komm zum Leben. Und sagt, geht ein durch die enge Pforte. Und ich möchte euch einen kleinen Ausschnitt vorlesen aus der Bergpredigt Jesu. Es war übrigens auch eine Open-Air-Predigt auf dem Berg. Deswegen nennt man diese Predigt auch die Bergpredigt. Die ist die bekannteste Predigt auf der Welt. Und ich lese ein paar Verse aus Matthäus 7, 13 bis 14 vor. Da sagt der Herr Jesus, geht ein durch die enge Pforte. Denn die Pforte ist weit und der Weg breit, der ins Verderben führt. Und viele sind, die darauf gehen. Denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, der zum Leben führt. Und wenige sind, die ihn finden. Nochmal zur Verdeutlichung. Im Prinzip gibt es, sagt der Schöpfer, ja, nicht meine Meinung, so sagt die Bibel, gibt es zwei Wege, auf denen wir gehen können. Egal welche Religionen du hast, egal welche Überzeugungen du hast, es gibt zwei Wege. Diesen Satz, alle Wege führen, kannst du vergessen, das ist Schall und Rauch, stimmt nicht. Jesus sagt, es gibt zwei Wege. Und zwar einen breiten Weg, der ins Verderben führt, auf dem gehen die Massen. Viele sind auf dem unterwegs, ist ja auch viel Platz, nicht? Und das sind alle möglichen Weltanschauungen, das sind die Massen, der Massengeschmack, das, was so in ist, alles auf dem breiten Weg unterwegs. Aber das Ende dieses Weges ist das Verderben, sagt Jesus. Und die Menschheit ist unterwegs. Es sei denn, jemand bekehrt sich zu Jesus Christus und wechselt. Erkennt vom lebendigen Gott an, dass er ein Sünder ist und wechselt auf den schmalen Weg. Dort auf dem schmalen Weg sind wenige. Nicht viele. Und die Leute, die auf den schmalen Weg gehen, durch die enge Pforte gehen, die kommen zum ewigen Leben. Die anderen nicht. Nur dieser Weg führt in den Himmel. Und dann sagt der Herr Jesus noch etwas über diesen Weg. Eine ganz interessante Redewendung, ja? Wenn ich was sage, kannst du vielleicht einen Teil davon, ja, so ein bisschen wegschmeißen. Beim Herrn Jesus, er irrt ja nie. Da ist jedes Wort, kannst du auf die Goldwaage legen. Und dann sagt er seinen Zuhörern, dringt danach, dass ihr in die enge Pforte eingeht. Dringt danach. Ja, warum ist das denn nicht ein Spaziergang? Vielleicht könntet ihr sagen, weißt du was, ich sehe jetzt hier diese Täuflinge. Warum soll ich ringen? Weißt du was, fand ich cool, super Wetter, ich lasse mich auch taufen. Ich mache mit. Und dann so spazierst du dann so ins ewige Leben, nicht? Könnte man ja meinen. Aber es ist kein Spaziergang. Jesus sagt, ringt danach. Warum ist es ein Ringen? Ich kann euch erklären, warum. Vielleicht ist einer hier, der sagt, weißt du was, eigentlich ist mein Herz schon so angewärmt, ich möchte zu Jesus kommen. Aber dann sagt der Ehemann, ja, bist du verrückt? Hör mal, willst du jetzt auch gläubig werden? Und dann sagt die Frau, weißt du was, ich lasse es lieber bleiben, sonst habe ich Ärger mit meinem Mann. Oder da ist ein junger Mann, der sagt, eigentlich weiß ich, dass es wahr ist. Ich möchte eigentlich gerettet werden, ich möchte um Vergebung bitten meinem lebendigen Gott. Und dann denkt er, aber was wird meine Freundin sagen? Die sagt nachher, nee, da mache ich nicht mit. Ja, und das ist nicht so einfach. Weißt du, wenn du so verliebt bist, ja, und kaum sehen kannst, weil deine Hormone hier schwimmen, nicht? Das ist nicht so einfach. Und Jesus sagt, ring danach, das ist nicht so einfach. Dann hat man so Lieblingssünden, die einem so Spaß machen. Ja, dann müsste ich die eventuell aufgeben. Oh, das ist ein Kampf. Niemand sieht, dass du ringst, aber innen drin bist du am Kämpfen. Soll ich nicht? Das nennt die Bibel ringen. Wisst ihr, als ich jung war, ich war öfter auf Freizeiten und da war Jugendfreizeiten, da war Ringen in, ja, Jungs haben auch, ja, damals gab es kein Internet, wo ich jung war, wisst ihr? So, und dann haben wir gerungen eben. Die anderen machen heute ein Ringen mit dem Internet, mit dem Smartphone. Wir haben damals wirklich gerungen. Und da war ich auch gut. Und wenn du gut bist, dann kommst du ja oft kämpfen, ja, dann turniermäßig, ja. Und nicht selten war ich ganz oben mit dabei. In den Gewichtsklassen. Ja, ich kann es nicht mit dem Guido, das schaffe ich nicht mit dem Guido. Ja, aber mit meinem Gewicht schaffe ich das schon. Und wisst ihr, was da am Ringen interessant ist? Du schwitzt nach 10 Sekunden. Ich kann Fußball spielen eine halbe Stunde und schwitze noch nicht. Aber beim Ringen schwitzt du sofort. Warum? Weil jeder Muskel an deinem Körper angespannt ist. Du ringst! Du willst ja auch gewinnen. Und Jesus nimmt dieses Wort, um deutlich zu machen, so sollt ihr kämpfen, dass ihr auf den schmalen Weg kommt. Ja, die Verführungen auf dem breiten Weg sind groß, aber ringt darum. Lass die Freundin stehen, wenn es um Jesus geht. Was hast du davon, wenn du mit ihr zusammen verloren gehst? Was hast du davon? Und Jesus sagt, das ist ein Ring. Ich möchte jetzt über einen ganz, ganz wichtigen Punkt nachdenken, dass wirklich jeder, der hier ist, weiß, ich habe alles verstanden. Ich möchte mich nicht schuldig machen, bei euch, dass ich Dinge weglasse. Jetzt kommt ein etwas anstrengender Teil und danach ein wunderschöner Teil. Was passiert mit denen, die nicht an Jesus glauben? Passiert was mit denen? Wisst ihr, die Leute auf dem breiten Weg denken, Mensch, das macht alles Spaß, alles ist schön, mir passiert nichts, ich mache das schon 30 Jahre so. Ist nie was passiert. Und du meinst, es passiert auch wirklich nichts. Die Wahrheit ist, es passiert was. Was ist, wenn ich mich nicht zu Jesus bekehre? Was passiert, wenn ich nicht vom breiten Weg zum schmalen wechsle? Nun, die Antwort ist klipp und klar. Der breite Weg führt ins Verderben, hat Jesus gesagt. Und das ist nicht die Bundeskanzlerin und das ist nicht der Bundespräsident und das ist auch nicht das Roland-Koch-Institut, sondern es ist der lebendige Gott. Er sagt, es führt in die Hölle. Wisst ihr, ich bin Kahn-Sachverständiger, da schicken die mich und sagen, kannst du mal gucken? Das sind kluge Leute, aber die rufen mich, das zu prüfen, weil sie davon keine Ahnung haben. Damit verdiene ich mal Geld, weil sie davon keine Ahnung haben. Aber wisst ihr was, in Sachen ewiges Leben und in Sachen ewiger Hölle würde ich den fragen, der Ahnung hat. Den würde ich fragen. Und er sagt, danach kommt das Verderben. Und er hat Ahnung davon. Und viele Menschen sind dort unterwegs. Und ich lese ein paar Bibelverse vor, die das ganz klar unter Beweis stellen. Es gibt viele und ich habe aus Rücksicht zu euch harmlose Verse genommen, okay? Okay, dass ihr nicht denkt, Mensch, Andreas, du bist so streng. Ich habe noch so ganz harmlose genommen. Also, Psalm 7, Vers 9. Der Herr wird die Völker richten. Oh, der breite Weg. Eins steht fest. Gott hat gesagt, am Schluss werden sie Rechenschaft vor mir ablegen. Jedes Knie wird sich beugen. Du wirst mit deinen Knien vor Gott stehen und sagen, ich erkenne an, dass du der lebendige Gott bist. Nur dann wird es zu spät sein, wenn du dich nicht bekehrt hast. Du wirst gerichtet werden. Oder Psalm 7, Vers 12. Da sagt Gott wörtlich, will man sich nicht bekehren, so habe ich mein Schwert gewetzt und meinen Bogen gespannt und ziele. Also, Gott droht demjenigen Gericht an, der nicht bereit ist, sich zu ihm zu bekehren. Der nicht glaubt an Jesus Christus. Ich weiß nicht, ich habe 4 Kinder. Stellt euch mal vor, da kommt ein Typ, und tut eine meiner Kinder was. Die Großen können sich vielleicht schon wehren. Wisst ihr, was dann passieren würde, wenn ich das sehen würde? Ich würde ins Kochen kommen. Und ich bete immer, Herr, bewahr mich davor. Wenn ich nämlich zornig werde und mich vergesse, kann alles Mögliche passieren. Ja? Und so geht's auch Gott. Er sagt sich, meinen Sohn habe ich geschickt auf die Erde und du hast ihn für Dreck gehalten. Du stehst vor mir. Ich werde mit dir fertig. Glaub mir. Das lasse ich mir von dir nicht gefallen, dass du meinen einzigen Sohn so gering schätzt, dass du ihn verachtest. Das merke ich. Du wirst gerichtet. Hebräer 9, Vers 27. Und so gewiss es den Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Also nochmal. Du lebst dein Leben auf dem breiten Weg und denkst, alles super und alles macht Spaß. Aber zum Schluss kommt das Gericht. Und in Offenbarung 20, Vers 15 sagt Jesus persönlich, und wenn jemand nicht im Buch des Lebens eingeschrieben gefunden wurde, so wurde er in den Feuersee geworfen. Der Feuersee ist ein anderes Wort für die Hölle. Jesus sagt sogar etwas über die Dauer der Hölle. Sie werden in die ewige Strafe eingehen. Also wisst ihr, da gibt es so Denominationen, die meinen, da kommst du in die Hölle. Und wenn du dich da bewährst, ne, dann kommst du irgendwann raus. Aber das steht nicht in der Bibel. Das glauben die, die das geschrieben haben, vielleicht selbst oder auch nicht. Aber in der Bibel steht, die Hölle ist ewig. Sie gehen in die ewige Strafe. Und ich will dir sagen, das musst du jetzt nicht glauben. Aber so steht es in seinem Wort, in Gottes Wort. Das hat er selbst gesagt. Und so wird Gott verfahren mit allen, die nicht an ihn glauben. Sie werden gerichtet und kommen ins Verderben. Die Bibel sagt, das ist die ewige Hölle. So klar wie diese Tatsache ist, dass wir mal sterben müssen, so klar wird auch die Zukunft der Menschen sein, die Jesus abgelehnt haben, die nicht an ihn glauben. Die Hölle, ein Ort, wo Gott nicht mehr hinschaut. Das hat Dostojewski mal so schön gesagt. Die Hölle ist ein Ort, wo Gott nie wieder hinschaut.
Sie wollten ja nicht. Und Gott hat einen Ort für die, die nicht wollten. Und er sagt, du wolltest nicht, du kriegst eine ganze Ewigkeit, wo du nicht wollen brauchst. Du wolltest es ja so. Kein Entrinnen von seinem Urteil.
Also halten wir fest, ohne Bekehrung zu Jesus gibt es keine Rettung. Gott merkt sich die Leute und sie stehen mal vor ihm.
Und jetzt kommt der schöne Punkt. Und das ist köstlich dagegen. Was passiert aber mit denen, die an Jesus glauben? Was passiert mit denen?
Bei den Menschen, die an Jesus glauben, sieht die Zukunft ganz anders aus. Wir lesen in der Bibel kein einziges Wort mehr von Gericht. Nicht ein Wort von Gericht. Kein Wort mehr von ewiger Strafe und kein Wort mehr von Hölle. Das gilt denen, die nicht glauben. Aber für die anderen gilt das nicht. Sondern genau das Gegenteil. Ich lese mal einige Verse. Matthäus 25, 46, da sagt der Herr Jesus, und die Ungläubigen werden in die ewige Strafe hingehen, das kennen wir. Aber dann, die Gerechten aber in das ewige Leben. Ist das nicht schön? Was für ein anderer Ort. Ja, weit weg von der Hölle. Dort, wo es nur schön ist. Überleg mal, nimm dein Leben, alle Probleme weg. Deine Schulden weg, deine Probleme mit Menschen weg. Und dann machst du das mal eine Million. Und dann stell dir vor, das ist so noch nicht mal der Anfang vom Himmel. Und vergleich das mal mit dem, was wir eben gehört haben. Merkt ihr den Gegensatz? Die Ungläubigen gehen in die ewige Strafe, aber kein Wort mehr davon bei den Gläubigen. Sie gehen in den Himmel, in das ewige Leben. Welch ein Gegensatz. Welch eine Gnade hat Gott mit den Sündern. Und wisst ihr, ich bin gläubig an Jesus. Und ich habe genauso viel Sünden gemacht wie die meisten hier. Und da ich auch älter bin als viele Jungen hier, habe ich noch viel mehr gesündigt. Und Gott hat mir vergeben, weil ich an Jesus glaube. Ich stehe vor Gott in einem weißen Gewand, als hätte ich nie gesündigt, weil Jesus vergeben hat. Was für eine Zukunft hat Gott mit denen, die glauben. Und da kann ich doch nicht an so einem Angebot vorbeigehen. Da muss ich doch nachdenken. Wir sind doch kluge Leute. Viele haben Abitur gemacht. Können Infinitesimalrechnung. Ganz toll, ja. Aber denken nicht über sowas nach. Über so ein tolles Angebot, was ein achtjähriges Kind schon versteht. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der hat ewiges Leben. Ich habe ewiges Leben, weil ich Jesus im Herzen angenommen habe, weil ich an ihn glaube. Und dann sagt er auch noch etwas. Viele Leute fürchten sich, und besonders wenn es ans Sterben geht. Ja? In meinem Ort rufen mich die Leute, wenn es ans Sterben geht. Sie wollen von Jesus nichts wissen, aber kannst du noch für mich beten zum Schluss? Ja? Und dann kommt eine geheimnisvolle Angst in ihnen auf. Die ganzen Alten um mich herum. Ja? Andreas, was kommt jetzt? Ja, dann wird einer 82 und denkt dann erst drüber nach, wenn er im Sterben liegt. Ja, ich verstehe die Menschen nicht. Der Mann war bei der Behörde, der müsste es doch eigentlich wissen. Er kennt doch jeden Paragraphen und alles, was man nicht kennen muss, kennt er. Aber so ein Angebot hat er vorbeistreichen lassen. Ist an dem Angebot Gottes vorbeigegangen. Und Jesus sagt in Johannes 3, Vers 18, wer an mich glaubt, wird nicht gerichtet. Du kommst nicht vor Gericht vom lebendigen Gott, wenn du Jesus hast. Kein Gericht, keine Strafe, keine Hölle. Ist das nicht eine frohe Botschaft? Und liebe Freunde, ich würde zupacken. Da würde ich drängeln. Hin zum Herrn, zum Heiland, zum Sündenheiland mit meiner ganzen Schuld. Ich will die loswerden. Ich weiß doch, dass ich Dreck am Stecken habe, wenn ich ehrlich bin. Und durch die Bekehrung werden Sünder zu Kindern Gottes gemacht. Sie werden Familienangehörige Gottes. Diese Menschen sind gerettet vor Gottes Zorn. Und wisst ihr warum? Weil Jesus den Zorn Gottes am Kreuz für mich schon auf sich genommen hat. Deswegen muss ich nicht diese Strafe erleiden. Der heilige Gott hat diesen Leuten alle Sünden vergeben. Und hier stehen die frisch Bekehrten. Die haben genau das erlebt, haben Jesus angenommen. Mit Gott nie was am Hut. Stimmt's, Florian? Nie was mal am Hut. Ich kenne keinen, der was mit Gott am Hut hatte vorher. Ja? Und dann kommen sie zum Heiland, bekennen ihm die Schuld und bekehren sich. Und Gott spricht euch von aller Schuld frei. Ist das nicht schön? Zu wissen, ja, ich bin ein Sünder. Das weiß ich. Das bleibt ja auch. Aber die Sünde, die gilt nicht mehr. Sie ist vergeben. Ja? Wenn mein Sohn eine Scheibe kaputt schlägt, ja, die Scheibe ist kaputt.
Aber wenn ich ihm vergeben habe, gilt das nicht mehr, auch wenn die Scheibe kaputt ist. Versteht ihr das? Ist das nicht schön? Die Bibel sagt, das Blut Jesu reinigt uns von allen Sünden. Und ich bin so gespannt auf die Zeugnisse, da werdet ihr gleich erzählen, wie das bei euch war. Und dann hört bitte genau zu, dass ihr seht, Mensch, das ist so einfach, das kann ich doch auch machen. Also welch ein Unterschied zwischen den Gläubigen und Ungläubigen. Im Psalm 1, Vers 6 heißt es, denn der Herr kennt den Weg der Gerechten, aber der Weg der Gottlosen führt ins Verderben. Also Gnade für diejenigen, die glauben, und ewiges Verderben für die, die nicht glauben. Und noch ein schönes Bild gibt es, das habe ich mir nicht verkniffen, heute auch noch reinzuschreiben in die Predigt. Wisst ihr, wenn du junge Kälber in einen Stall einsperrst, dann fühlen die sich da nicht wohl. Die wollen alle raus und tingeln da rum und wollen da nicht drin sein, ja? Aber was passiert, wenn du die Stalltür aufmachst? Da gibt es einen Bibelvers drüber, da heißt es, euch aber, die ihr den Namen des Herrn fürchtet, wird aufgehen die Sonne der Gerechtigkeit. Also alle, die glauben, die werden mal Jesus sehen, weil Jesus ist die Sonne der Gerechtigkeit im Himmel. Ah, und dann heißt es, und ihr werdet herauskommen und hüpfen wie die Kälber aus dem Stall. Wir haben eben das Lied gehört, bald wird er kommen, welch herrlicher Tag. Stellt euch vor, Jesus kommt und ich sehe ihn. Oh, für mich wird das eine Freude sein. Ich werde wie ein Mastkalb hüpfen, quietschen vor Glück. Ich bin gerettet, weil ich an Jesus glaube. Aber wisst ihr, wie die anderen gucken, die Jesus nicht haben? Die kratzen sich am Kopf und denken, und ihr Mund ist offen, alles wahr, es stimmt alles, was die Bibel gesagt hat. Ich habe drüber gelacht, aber es ist wahr. Wisst ihr, ein schreckliches Entsetzen bei denen, die Jesus nicht haben. Aber ein Hüpfen wie Mastkälber bei denen, die Jesus haben. Welch ein schönes Bild, ja? Im letzten Buch des Alten Testamentes, Malachi 3, Vers 20. Ja, sie werden hüpfen wie Kälber aus dem Stall. Was für ein freudiger Tag wird das sein? Sie werden sich riesig freuen, die, die an Jesus glauben. Was für ein Tag. Und ich freue mich, den Heiland persönlich zu sehen. Was wird das sein, wenn ich dem Heiland in die Augen schaue? Mensch, was wird das sein? Er wird mich sehen. Und ich sehe, dass er mich sieht. Was wird das sein? Was für ein Tag. Oh, was wäre das schön. Und wie vernünftig und klug würden alle, die hier dabei sind, darüber nachsinnen und dieses Angebot nicht verstreichen lassen. Aber wie schrecklich, wenn man sich nicht bekehrt hat. Welch ein Unterschied, nicht wahr? Wenn Jesus mal zu sehen ist, dann brauchst du auch nicht mehr glauben. Spielt keine Rolle, wenn du atheistisch warst. Ja, viele, die aus Russland kommen, die denken, oh, wir sind atheistisch erzogen worden. Aber wir haben doch gesehen, die Ideologie ist ja komplett zerkracht. Was hat denn da funktioniert? Müssen wir an kaputte Sachen glauben? Müssen wir das noch? Wir können ja die Ideologien durchschauen. Und wenn dann der lebendige Gott wiederkommt und wir ihn sehen, was wird das schön sein, wenn ich dann weiß, ich bin gerettet. Ich habe Jesus in meinem Herzen. Petrus schreibt es so schön, dann werdet ihr euch jubelnd freuen. Ja, hin wieder frage ich Menschen, wie geht's euch? Gut. Und selbst? Und dann siehst du so, der sieht aus im Gesicht, wie wenn er in Mathe eine 5 hätte. Ja, was ist denn daran gut? Aber Petrus sagt, die, die an Jesus glauben, die werden sich jubelnd freuen. Die können sich gar nicht mehr einkriegen vor Freude, dass sie gerettet worden sind. Ja. Alle Sünden sind vergeben. Jesus hat für mich am Kreuz bezahlt. Und alle, die an Jesus glauben, sind gerettet. Und das haben die Täuflinge gemacht. Und ich freue mich für ihre Entscheidung, dass sie sich nun dazu bekennen wollen. Sie wollen euch allen sagen, ich glaube an diesen Jesus, der für mich am Kreuz bezahlt hat. So, das war das Wichtigste aus der Predigt. Also, du musst es nicht glauben, aber mach dir eins klar, Jesus hat es selbst gesagt. Er hat Ahnung davon. Und wisst ihr, ich habe eins im Leben gelernt. Ich rede nicht dort mit, wo ich keine Ahnung von habe. Und er hat gesagt, dass es so kommt. Und ihm will ich glauben. Und was wäre es schön, würdest du dein Leben auch Jesus anvertrauen. Das Angebot ist da. Du kannst heute sagen, Andreas, ich habe es kapiert. Das, was du da gesagt hast und das, was Jesus dort sagt, ich habe es kapiert. Ich möchte Frieden machen mit Gott. Und dann kannst du in die Gegenwart Gottes kommen. Wir beten zusammen. Du gibst Jesus dein Leben. Du kannst dich auch taufen lassen. Aber erst dann. Es macht nichts aus. Es macht nichts, sich vorher taufen zu lassen. Was wäre das schön, würde dein Leben auch Jesus gehören. Jetzt noch ein paar Takte zur Taufe, weil jetzt steht ihr hier und einen kleinen Themenwechsel. Ja, wir sind ja auch bei der Taufe hier. Die Frage, warum Taufe? Die Antwort ist ganz, ganz einfach, weil Jesus sie eingeführt und angeordnet hat. Er hat gesagt, in Matthäus 28, Vers 19 sagt er, geht hin und macht zu Jüngern. Das ist das, was ich jetzt tue. Ich sage euch, wie es in den Himmel geht. Ich weiß nicht, alle werden sich bekehren, aber manch einer schon, der nachdenkt. Die Klugen bekehren sich, sagt die Bibel. Und Jesus nennt die, die sich bekehren, klug. Und die, die es nicht tun, unklug. Ja, also sollten wir auch noch überlegen, wie er das einschätzt. Aber Jesus sagt, so geht nun hin, macht alle Nationen oder alle Völker zu Jüngern und dann tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Also warum Taufe? Weil Jesus das eingeführt hat oder angeordnet hat. Und deswegen lassen diese sechs sich jetzt taufen. Jetzt fragt ihr euch, warum hier am Fluss? Könnte man doch so machen mit Besprengen, nicht? Kennen wir so. Und da ist es auch ganz, ganz einfach. Die Erklärung ist so, als Jesus gesagt hat, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, hat er das Wort Baptizo verwendet. So steht es im Grundtext. Und er hätte ja sagen können, besprengt sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Aber er hat gesagt, tauft sie, taucht sie unter. Baptizo ist das Wort, taucht sie unter im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und im ganzen Neuen Testament siehst du immer, dass die Menschen untergetaucht wurden. Ja, vielleicht fragt ihr euch, warum kenne ich das denn so mit dem Besprengen? Ja, und das ist eigentlich eine traurige Geschichte. Männer der Kirche haben sich gesagt, ach, warum sollen wir untertauchen? Weißt du was, wir führen was Neues ein, was Modernes ein. Und wir machen einfach Besprengen. Und dann macht man das einmal, dann macht man das fünfmal, das macht man hundertmal und nachher vergessen die Menschen, was eigentlich eine richtige Taufe ist und man gewöhnt sich dran. Aber Besprengen hat nichts zu tun mit Untertaufen. Wir wollen da niemanden verurteilen, aber Jesus kennt ja die Sprache. Er hätte ja gesagt, besprengen, aber er hat gesagt, taucht sie unter im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und deswegen wollen wir das auch in Overath so machen. Und ein kleiner Unterschied, ich sage jetzt mal, weißt du, wenn du Ölwechsel am Auto machst, ja, da musst du das Öl einfüllen, stimmt's? Reingießen. Jetzt könntest du sagen, weißt du was, ich mache das mit Besprengen. Ich tue ein bisschen so ein paar Tropfen an den Motor spritzen so. Dadurch wird der Motor nicht gut laufen. Also das muss man wirklich eingießen. Das ist ein ganz anderes Beispiel, keine Frage. Aber, liebe Freunde, Jesus hat gesagt, taucht sie unter und nicht besprengt sie. Dann ist die nächste Frage, wer soll getauft werden? Die Bibel sagt ganz klar, nur diejenigen, die sich zu Jesus bekehrt haben, sollen getauft werden. Im ganzen Neuen Testament kannst du lesen, dass sie, wenn sie sich bekehrt haben, taufen ließen. Das war der Kerkermeister, das war der Cornelius, der sich taufen lässt in der Apostelgeschichte. Oder eine andere Begebenheit, da ist ein Finanzminister, der will sich taufen lassen. Und er fährt mit einem Jünger Jesu auf seinem Wagen und sagt, hier ist Wasser, was hindert mich, mich taufen zu lassen? Und dann sagt dieser Philippus, nur wenn du glaubst, ist es erlaubt. Also von der Bibel her ist Taufe ohne Glaube eigentlich unerlaubt, nicht erlaubt. Und deswegen sagt die Bibel, wer glaubt, wer sich zu Jesus bekehrt hat, nur der darf getauft werden. Und da wir uns einfach an Gottes Wort halten wollen, wollen wir es genauso machen, wie die Bibel es sagt. Und der letzte Punkt, was bedeutet Taufe? Und damit komme ich zum Schluss, ja? Was bedeutet Taufe? Also die Sache ist ja so, wenn gleich zum Beispiel der
Florian ins Wasser geht, ja, und ich frage den Florian: Lieber Florian, glaubst du, dass Jesus für dich gestorben ist und dir alle deine Sünden vergeben hat? Dann sagt er: Ja, ich glaube. Möchtest du ihm von ganzem Herzen nachfolgen? Er sagt: Ja. So taufe ich dich im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und dann wird er unter Wasser gelassen. Unter Wasser. Und das ist das Bild für begraben werden für die Sünde. Florian ist gestorben für seine Sünde. Und dann kommt er nach einer Sekunde wieder hoch. Und das ist das Symbol für auferstanden zu einem Leben mit Jesus. Und der Apostel Paulus erklärt genau das, dass Taufe das bedeutet. Untertauchen bedeutet gestorben für die Sünde und auftauchen bedeutet auferstanden zum neuen Leben mit Jesus. Wenn das Taufe ist, dann könnt ihr auch sehen, dass Besprengen diese Bedeutung gar nicht hat. Ja? Also daran sehen wir, wenn ihr das gleich seht, das hat eine Bedeutung. Florian, Fabian, Steffi, Eduard, Alex und Lena sind gestorben für ihre Sünden und auferstanden zum neuen Leben mit Jesus. Das ist die Bedeutung. Ganz einfach. Und ich bin gespannt, was ihr gleich zu erzählen habt, wie ihr zu Jesus gefunden habt. Gott segne euch bei euren Zeugnissen.